Sicher ist sicher ist unser, so heißt unsere Predigtreihe über den ersten Johannesbrief, weil das Motiv des Johannes, mit dem er hier unterwegs ist, ist es, Sicherheit zu schaffen. Das Motiv unseres Feindes, des Teufels, ist es immer zu verunsichern. Ja, liebt Gott dich wirklich? Ist es wirklich so? Und das, was Johannes hier tun möchte, was Gottes Wort hier tun möchte für dich, ist dir Sicherheit zu schenken in deiner Beziehung zu Jesus. Und heute geht es um liebevolle Beziehungen, die wir untereinander haben als Christen und wie sehr das auch eine Anzeige unseres geistlichen Lebens ist. Ich möchte gerne ein Bibelwort verlesen aus 1. Johannes 4 und die Verse 7 bis 12. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Wir wollen heute Morgen etwas darüber nachdenken, was es bedeutet, Sicherheit zu haben, und zwar in liebevollen Beziehungen unter uns als Christen. In der Pädagogik weiß man das, im Umgang mit Kindern, mit jungen Leuten, wie wichtig es ist, in einem Umfeld aufzuwachsen, wo sie geliebt werden. Wie wichtig es ist, in einem Umfeld aufzuwachsen, wo sie nicht voller Angst sind vor Strafe und vor, sondern wo sie wissen, da bin ich zu Hause, da bin ich gewollt, da bin ich geliebt, so wie ich bin. Und es ist ja schon sehr interessant, wenn die Bibel über Gemeinde redet, über Christen redet, Jesus-Nachfolger, wie so dieser Gedanke, dass die lieben können und dass die lieben werden. Ja, einander als Christen, aber überhaupt jeden Menschen, bis hin zum Feind, wenn ich mal an die Bergpredigt denke. Das ist immer so dabei, wenn man das Neue Testament liest. Also egal, ob die Lehre Jesu oder die Lehre der Apostel oder hier dieser erste Johannesbrief, dieser Gedanke, Christen können lieben, daran kann man sie erkennen. Das ist etwas, was schon sehr auffällt. Das ist uns auch als Gemeinde sehr wichtig. Wir haben ja auch ein Leitbild, an dem wir uns orientieren, wo wir sagen, das ist so unsere Vision. Und da habe ich folgenden Satz gefunden. Dort heißt es, unsere Gemeinschaft soll geprägt sein durch liebevolle Beziehungen und Vergebungsbereitschaft im Umgang miteinander. Das ist unsere Vision, das ist, worum wir beten, das ist, in welche Richtung wir unterwegs sind. Unsere Gemeinschaft soll geprägt sein durch liebevolle Beziehungen untereinander. Und wenn man sich das so anschaut, wie selbstverständlich wir das so in der Bibel finden, Christen werden lieben, ja, sie werden voller Liebe sein. Und dann vielleicht in sein eigenes Leben schaut, dann kann das ein bisschen verunsichern. Lasst uns doch mal gucken, was genau ist hier eigentlich gemeint. Warum leben Christen in liebevolle Beziehungen? Das ist der erste Punkt, eine Frage. Warum leben Christen in liebevollen Beziehungen? Und die Antwort, die wir bekommen in unserem Kontext, ist einfach so typisch für den Johannes und für 1. Johannes. Dieses Argument taucht wieder und wieder auf in unterschiedlichen Kontexten. Wir sind Menschen, die einander lieben können, weil die Genetik Gottes in uns ist und weil die Liebe Gottes in uns ist. Weil wir in einer Liebesgemeinschaft zu Gott stehen, das haben wir ja auch in anderen Kontexten schon miteinander betrachtet. Die Liebe Gottes ist in uns, das Wesen Gottes ist in uns, haben wir gelernt. Wir sind aus Gott geboren. Immer wieder sagt der 1. Johannes das, ihr seid aus Gott geboren. Und wir haben uns das ja mal angeschaut vom Griechischen. Es könnte auch übersetzt werden, wir sind von Gott gezeugt. Wir sind also nicht Gottes Adoptivkinder, sondern wir sind gezeugt von Gott. Der neue Mensch in uns, dieser Geist in uns, der in Verbindung mit Gott steht, den hat Gott gezeugt und das sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind aus Gott geboren. 1. Johannes 4, 7 haben wir gerade gehört. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Steile These, oder? Die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Das heißt, wenn Gottes DNA in uns ist, in diesem neuen Menschen, in diesem wiedergeborenen Geist, dann ist es etwas Natürliches für mich und für dich, dass wir einander lieben. Liebe soll nicht geleistet werden, soll nicht irgendwie aus unserer Seele rausgequetscht werden, so wie so ein Waschlappen, wo man sagt, muss doch noch einen Tropfen geben. Sondern Gottes Genetik und Gott ist Liebe, ist in uns und es ist etwas Natürliches für dich, Menschen zu lieben, ganz besonders auch Christen zu lieben, lieben zu können. Die Genetik Gottes, wenn wir sagen, die ist in uns, dann bedeutet das, dass grundsätzlich alles das, was Gott ist, alles, was er hat, alles, was er kann, lebt auch potenziell in uns, denn Gott lebt in uns. Ein neuer Mensch lebt in uns. Der Heilige Geist lebt in uns. Wir haben Anschluss an dieses göttliche Leben. Und deswegen ist es ganz natürlich, dass Christen einander lieben. Wir kommen gleich dazu, worum es trotzdem manchmal schwierig ist. Aber ich finde das erstmal so zu identifizieren. Nein, das ist jetzt nicht wie ein Sprungbrett vom Zehner mit 30 Saltos, den du absolvieren musst, wenn du ein ordentlicher Christ sein willst, den du leisten musst, musst du alle immer ganz toll finden. Nein, davon ist nicht die Rede. Die Rede ist davon, dass wir von Neuem geboren sind, dass ein neuer Kern, ein neuer Mensch in uns ist, der Anschluss hat an Gott, der Gottes DNA trägt. Und deswegen dürfen wir mutig auf dieses Thema zugehen und neugierig zugehen. Wir können das. Wir können lieben. Wir können einander lieben, denn die DNA Gottes ist in uns. 1. Johannes 5, Vers 1 sagt, wer den liebt, der ihn geboren hat, ich übersetze es mal anders, wer den liebt, der ihn gezeugt hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Ja, hier ist die Rede natürlich von der Liebe von Christen untereinander. Wer den liebt, der ihn gezeugt hat, also ich liebe Gott, er hat mich gezeugt, dieser neue Mensch, der hat natürlich eine Verbindung zu seinem Bruder, zu seiner Schwester und liebt auch den, der aus Gott gezeugt ist. Warum? Nun, ein altes deutsches Sprichwort sagt, Blut ist dicker als Wasser. Und mit Wasser meint man manchmal alle möglichen Beziehungen und Freundschaften, aber die Bruderliebe oder innerhalb der Familie, da wo wir verwandt sind, Blut ist dicker als Wasser. Ich erinnere gut, als ich ein kleiner Junge war, dass ich und mein Bruder, wir konnten uns prügeln wie die Kesselflicker. Ja? Es war damals schon so, ich hatte einen Herzklappenfehler, ein viel zu weiches Herz und eine viel zu große Klappe. Und wenn man dann der kleine Bruder ist und so, dann hat das oft Konsequenzen und dann wird man öfter mal auch in die Mangel genommen. Ja. Aber wenn ich dann mit meiner großen Klappe irgendwie bei einem Sonntagsschulausflug oder irgendwo das andere ja, mir an den Kragen wollten, da war mein Bruder da. Das ging überhaupt nicht. Er war der Einzige, der mich hauen durfte. Dann hat er mich verteidigt zu seinem eigenen Nachteil. Dann war er einfach da, da sprang etwas in ihm an. Blut ist dicker als Wasser. Und heute Morgen meine These ist, Geist ist dicker als Blut. Da, wo wir von Neuem geboren sind und Kinder Gottes werden, da, wo wir zu Geschwistern gemacht werden, das verbindet uns noch mehr als einfach nur eine menschliche Verwandtschaft, wo es um Blut geht. Nein, hier geht es um Geist. Geist ist noch dicker als Blut. Das möchte ich diesem Sprichwort gerne hinzufügen. Es ist natürlich, dass Christen einander lieben. Das ist so der Gedanke, wo ich gerade eintauchen möchte mit euch. Es ist natürlich, es kann nicht etwas sein, wo wir uns unfassbar zusammenreißen müssen. Es ist natürlich, es ist in uns angelegt, die Genetik Gottes. Aber es ist nur ein Punkt. Der zweite Punkt, das zweite Argument vom Johannes, was er immer wieder vorbringt, das eine ist Genetik und das andere ist die Liebesgemeinschaft mit Gott, in der wir stehen. Ja, dass wir mit Gott unterwegs sind. Und so heißt es ja hier in Vers 7 noch einmal, jeder, der liebt, erkennt Gott. Und wisst ihr noch, wir haben darüber gesprochen, dass Erkennen im Neuen Testament nicht bedeutet identifizieren, also ach, du bist es, sondern dass Erkennen, einander erkennen, eine ganz, ganz tiefe Gemeinschaft andeutet. Zwei Menschen begegnen sich, reden miteinander, schenken einander Vertrauen, öffnen ihr Herz. Da würde man vom Griechischen her, aber auch vom Hebräischen her sagen, sie erkennen einander. Ja, eine tiefe, tiefe Begegnung bis hin dazu, dass ja auch die Sexualität, das Miteinander schlafen in der Ehe von der Bibel genannt wird, er erkannte sie. Ja, also noch eine tiefere Art der Begegnung. Ja, das ist, was Gott uns anbietet, mit ihm in einer Liebesgemeinschaft zu stehen und in dieser Liebesgemeinschaft uns auch mit seiner Liebe immer wieder neu zu füllen. Liebe lebt nicht davon, dass sie als Information verstanden wurde. Kennt ihr diesen uralten Witz? Man sitzt am Frühstückstisch, liest Zeitung, seine Frau schreckt gerade die Eier ab und sie sagt, Herbert, liebst du mich eigentlich? Du hast schon so lange nicht mehr gesagt, dass du mich liebst. Und dann macht die Zeitung runter und sagt, Trude, vor 40 Jahren vor einem heiligen Altar habe ich dir geschworen, dich zu lieben. Und sollte sich das jemals ändern, bist du die Erste, die es erfährt. Ist ja manchmal vielleicht so ein bisschen männlich. Also ne, haben Männer manchmal ein bisschen länger, brauchen sie Zeit, das zu verstehen. Liebe ist nicht eine Information, sondern Liebe lebt davon. Es ist praktizierte Liebe zu sagen, ich liebe dich. Ich informiere dich nicht darüber, sondern dieses Aussprechen, dir in die Augen zu schauen, sagen, ich liebe dich. Ist schon vollzogene Liebe in sich. Und auch in unserer Beziehung zu Gott, das lebt nicht davon, dass du als Sechsjähriger in der Sonntagsschule schon wusstest, dass der Herr Jesus dich liebt. Sondern es lebt davon, dass wir jeden Tag zu ihm gehen dürfen. Dass wir jeden Tag ihm seine Liebe abnehmen dürfen. Sagen, danke Jesus, dass du mich so sehr liebst. Ich will dir das von Herzen glauben. Nein, ich will nicht auf den Verkläger hören, der mir sagt, du hast da nicht richtig gemacht, du hast da zu wenig gebetet, du bist da lieblos gewesen und jetzt ist Gott sauer. All das werde ich nicht mehr glauben. Sondern, wie wir es ja in einigen wunderschönen Liedern gesungen haben heute Morgen, diese bedingungslose Liebe Gottes. Das ist, wo wir immer wieder neu mit Liebe erfüllt werden. 1. Johannes 4, Vers 12. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Ich bin aufgewachsen mit einem theologischen Verständnis, dass man wirklich die wunderschönsten Bibelstellen, die einem ganz viel Sicherheit und Liebe zusprechen, doch noch problematisieren konnte, dass man irgendwie unter einem gewissen Druck gerät. Zum Beispiel hier, wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Hätte ich früher automatisch verstanden, also reißt euch mal zusammen, seid mal ein bisschen nett zueinander, sonst bleibt Gott nämlich nicht in euch, hat er nämlich gar nicht nötig, zack ist er weg. Ja, also seid mal nett zueinander, schon wieder so Richtung Leistung gehend. Aber das ist überhaupt nicht hier gemeint. Dies ist kein Aufruf zur Leistung, sondern wenn wir einander lieben als Geschwister, wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Das Wort bleibt, meno, heißt eben auch wohnen oder einfach sein, anwesend sein. Wenn wir einander lieben, so ist Gott in uns. Mit anderen Worten, kein Aufruf zur Leistung, sondern im Gegenteil. Weil Gott in uns ist, werden wir lieben. Er ist nicht in uns, weil wir lieben. Versteht ihr? Er ist nicht in uns, weil wir lieben, ja, sondern er ist in uns und deshalb lieben wir. Das ist hier die Logik, das soll gesagt werden. Und dieser Punkt ist ganz wichtig, diese beiden Dinge, aus Gott geboren und das zu wissen, aber dann auch in dieser Liebesgemeinschaft mit Gott zu leben. Das eine geht nicht ohne das andere, beziehungsweise alleine aus Gott geboren zu sein, wird dich nicht zu einem liebevollen Menschen machen. Diese permanente Gemeinschaft mit Gott, die gehört einfach dazu. Noch einmal dieser 7. Vers, finde ich hochinteressant. Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Merkt ihr was? Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren, ja, die Genetik, und ist in Gemeinschaft mit Gott. Er erkennt Gott. Und dann der Rückkehrschluss ist, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Es wird aber nicht gesagt, dass er nicht von Gott geboren ist. Habt ihr verstanden? Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren, erstens. Und zweitens lebt er in Gemeinschaft mit Gott. Wer aber nicht liebt, sagt Johannes, der lebt nicht in Gemeinschaft mit Gott. Er sagt nicht, dass der nicht aus Gott geboren ist. Deswegen reagiere ich immer sehr empfindlich, wenn Christen anderen Christen die Wiedergeburt absprechen. Ja, wenn die sagen, nee, so wie die sich benehmen oder so wie die drauf sind, nee, die sind doch nicht von neuem geboren, kann doch gar nicht sein. Das steht uns überhaupt nicht zu. Das ist überhaupt nicht unser Text, das ist überhaupt nicht unsere Sache. Ein Christ kann sehr, sehr lieblos sein und in den 2000 Jahren Kirchengeschichte ist auf dem Gebiet viel geleistet worden. Ja, mit Hass und Krieg und ja, es ist kein Automatismus. Ja. Wer von Neuem geboren ist, der hat diese Genetik in sich, die sich aber dann natürlich entwickelt durch die Liebesgemeinschaft mit Gott. Wie ein kleines Baby, das ein Potenzial in sich trägt, ein unfassbares Leben zu führen, ein Erfinder zu werden, was ich alles angelegt genetisch von der DNA her, aber ohne das Aufwachsen in einer liebevollen Gemeinschaft mit den Eltern, kann es genauso gut unter der Brücke landen. Das ist möglich. Also es ist Genetik und es ist diese Beziehung, diese Liebesbeziehung zu Gott, wo wir Gott auch seine Liebe immer wieder abnehmen. Geliebte, lasst uns einander lieben. Du sagst, Uwe, wenn das so ist, Genetik Gottes und Gemeinschaft mit Gott, dann ist es alles da. Warum dann dieser Vers noch in Aufforderungsform? Kommt schon, Geliebte, lasst uns einander lieben. Wozu muss das gesagt werden? Ist uns nicht alles geschenkt worden? Doch. Und ist es dann nicht ein Automatismus? Nein. Sondern es braucht den Glauben. Es braucht Schritte des Glaubens, Gott das abzunehmen, was er uns anbietet. Zum Beispiel bin ich traurig, wenn Christen viel negativ über andere Menschen reden. Und denke mir so, da geht doch noch mehr, was die Liebe Gottes angeht. Ja? Der Chef ist doof und der hat sowieso einen Knall und der sich immer einbildet. Und ja, wenn Leute viel negativ über andere reden, das ist ja jetzt nicht Liebe. Wie wäre das Bekenntnis heute Morgen in der Gegenwart Gottes? Ich bin von Neuem geboren und ich liebe alle Menschen. Das ist ein bisschen steil, oder? Ja, aber versuch's mal in deinem Herzen, so im Glauben. Also, das will nicht deine Leistung beschreiben. Und vielleicht hattet ihr ja heute Morgen auf dem Weg zum Gottesdienst schon Streit, die Kinder und wer was macht oder so. Also, entspann dich mal. Es geht um die DNA in dir. Die Liebe Gottes ist angelegt in mir. Das will ich jetzt erstmal glauben. Und jedes Mal, wenn ich mir dann zuhöre, wie ich schon wieder über den rede oder den rede, dass ich die ganze Welt in sympathisch und unsympathisch einteile. Und sympathisch sind natürlich alle die, die mir so entgegenkommen vom Typen her. Einfach mal zu sagen, hey, kurz Pause, das will ich bekennen. Das gehört mir. DNA, ich bin ein Menschenliebhaber. Ich finde, es fällt Leuten leichter zu sagen, ich bin ein Hundeliebhaber. Kenne ich eine ganze Menge Leute, ja, Hundeliebhaber. Die sagen, oh, ist der süß. Und die kommen an keinem Hund vorbei, ohne das zu feiern. Ist ja in Ordnung, ne? Ist ja in Ordnung. Aber kannst du dir vorstellen, einfach auch heute Morgen zu sagen, Herr, das hast du mir geschenkt, das will ich haben. Ich bekenne, dass ich alle Menschen liebe. Dazu bin ich auf dieser Erde. Soll meine Einstellung sein, das will ich bekennen, da will ich dranbleiben. Die Genetik Gottes ist in mir und ich bin ein Menschenliebhaber. Das finde ich ganz, ganz großartig. Wir nehmen das ganz bewusst an und wir nehmen auch die Liebe Gottes für uns immer ganz bewusst an. Das ist auch ein Glaubensschritt. Ja? Ich weiß, wie schwierig das ist, wenn du gerade einen schrecklichen Tag hattest und vielleicht hast du ein paar richtig dumme Entscheidungen getroffen, vielleicht hast du gelästert, vielleicht hast du jemanden beleidigt, vielleicht, wer weiß es denn? Dann zu glauben, dass Gott vor mir steht mit seinen Armen geöffnet und sagt, komm mein Kind, ich liebe dich. Ich hatte dann immer mehr so das Gefühl, dass Gott da steht und sagt, oh, schon wieder. Dem Jungen ist echt nicht zu helfen, wohl. Hab meinen Sohn gesandt, ja. Und der, so, ne, dass man erstmal sehr lange Buße und was und so, Gott ist beleidigt, Gott ist böse. Ich möchte euch sagen, dass das dem Geist des Neuen Testaments widerspricht. Und ich möchte dir sagen, wenn jemand allwissend ist, wie Gott das ja auch ist, der weiß übrigens schon, welchen Mist du morgen baust. Und doch hat er dich angenommen. Doch weiß er, dass du erlösungsbedürftig warst als Mensch, dass wir es niemals ohne Erlösung schaffen würden. Er ist immer für dich. Seine Arme sind immer geöffnet. Du kannst kommen in seine Arme, wann du willst, egal wo du herkommst, egal was gut läuft in deinem Leben, egal was schlecht läuft in deinem Leben. Gott steht da, die Arme sind geöffnet, du kannst kommen. Wie der verlorene Sohn von den Schweinen, der sich einen Spruch zurechtgelegt hat, Vater, ich habe gesündigt und ich bin nicht würdig. Der kam nicht mal dazu, seinen Spruch aufzusagen. Da hat er den Alten am Hals. Der hielt Ausschau und als er kam, da sprang er ihm um den Hals. So ist Gott. Nicht der beleidigte Pädagoge, der da steht und sagt, können wir aber besser, oder? Komm erst mal angekrochen, dann gucken wir mal. Nein, jemand, der dein Vater ist, der dich erwählt hat. Das ist im Glauben anzunehmen. Der Teufel möchte das immer und immer und immer wieder verunsichern in deinem Leben. Er ist so einer, der arbeitet mit Rechts-Links-Kombinationen. Rechts, er verführt dich, Dinge zu tun, die du eigentlich gar nicht tun willst, die nicht in Ordnung sind. Und links, dann kommt seine Moralpredigt und du kriegst das schlechte Gewissen und fühlst dich von Gott getrennt. Ja, Rechts-Links-Kombination. Das lassen wir uns nicht mehr gefallen, oder? Das wollen wir festmachen heute Morgen. Im Glauben, die Genetik Gottes ist in mir. Ich liebe alle Menschen und Gott liebt mich. Ich darf in seine Gegenwart kommen, so wie ich bin. Und er nimmt mich in die Arme und er liebt mich geradezu so, als wäre ich Jesus. Denn ich bin ja in Jesus. Und Jesus und ich sind eins. Was für ein wunderbares Evangelium. Das ist der Grund, ihr Lieben, warum es für uns natürlich ist, zu lieben. Warum die Bibel das immer wieder so in den Raum stellt und betont, unser Herr Jesus Christus hat gesagt in Johannes 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und wer die Lehre des Neuen Testaments verstanden hat, der weiß, auch das ist keine Aufforderung zur Leistung, sondern das ist eine Aufforderung, im Glauben diese Genetik anzunehmen und im Glauben die Liebe immer wieder zu nehmen. Und der, der Liebe nimmt, der hat eben auch Liebe zu geben. Stimmt's? Wenn du eine Tüte hast, die voll ist mit 100 Schokobons, dann kann man sehr großzügig sein. Also selbst dann nicht, dann müssen wir aber nochmal reden. Aber wenn da nur noch so 10 drin sind oder so, dann ist die Freundschaft bald zu Ende. Und dann sagen wir, nö, okay, so, ist jetzt so. Aber wenn man Millionen hat, wenn man voll ist von der Liebe Gottes, beginnt man sich selbst zu lieben und man beginnt die anderen Menschen zu lieben. Und ich sag dir, es ist ein ganz wesentlicher Schlüssel zum Glück. Zum Glücklichsein. Ja? Hass beschert dir eine schreckliche Lebensqualität. Liebe versöhnt mit dir und mit allen anderen. Das Gute in den anderen sehen, das ist, was Gott in uns angelegt hat. Lasst uns jetzt so auf der Zielgeraden aber noch eine wichtige Frage stellen. Woran erkennt man eigentlich die Liebe Gottes? Was genau ist das eigentlich, die Liebe Gottes? Nochmal kurz in die Analyse. Woran erkennt man einen Elefanten? Am Rüssel, ne? An Ohren nicht, denn das könnte auch ein indischer Elefant oder ein afrikanischer Elefant, vieles ist, ne? Aber Rüssel, das ist, erkennt man. Lass mich einmal drei Rüssel nennen, drei Qualitätsmerkmale der Liebe Gottes. Das ist deshalb wichtig, darüber nachzudenken, weil in unserer Kultur in den letzten paar hundert Jahren hat Liebe eine ganz eigene Prägung bekommen. Ja, durch die Zeit der Romantik, da haben dann Menschen wie Goethe oder Schiller in schillernden Farben von der Liebe geschwärmt. Ja. Schiller, sein Buch Die Leiden des jungen Werthers, hat in Europa eine Selbstmordwelle ausgelöst. Es war so romantisch, wenn die Liebste dich nicht wollte, dann hatte dein Leben auch keinen Sinn mehr. Also so richtig verliebt sein, unfassbare Gefühle erfüllt zu sein, das hat unseren Liebesbegriff in den letzten paar hundert Jahren in Deutschland sehr, sehr geprägt. Der hebräische Begriff ist noch etwas anders. Das Verliebtsein und die tollen Gefühle, das gehört dazu, so hat Gott uns geschaffen. Aber darauf reduziert sich nicht das Lieben. Im Neuen Testament sehen wir zwei Worte ganz besonders. Das eine ist Phileo, das ist menschliche Liebe. Ja? Wenn ich einen Menschen treffe und der ist so interessant und der macht das und das vielleicht beruflich, ich sage, ach, das ist ja interessant. Und dann habe ich direkt ein paar Fragen und ich finde, der ist so intelligent und der ist so nett und hey, das könnte ein Freund werden. Da ist nichts mit verkehrt. Das ist Phileo. Das ist menschliche Liebe, Freundschaft, Sympathie. Du darfst alle Christen dieser Welt lieben. Das ist eine Wahrheit. Aber du musst nicht mit jedem in den Urlaub fahren. Ich weiß, ihr seid enttäuscht. Ja. Musst du nicht. Ich wähle Leute, mit denen ich vielleicht noch ein bisschen enger zusammen bin, aber spiele das auch nicht gegeneinander aus. Und dann eben die Agape, die Liebe Gottes, eine unfassbare Macht. Die stärkste Macht im Universum, stärker als je eine Atombombe sein könnte. Die stärkste Macht im Universum ist die Liebe Gottes, weil die Liebe ist Gott. Gott ist Liebe, sagt der Johannesbrief. Und das ist die Liebe, worum es hier geht. Deshalb ist es auch völlig irrsinnig, als Christ zu versuchen, das zu leisten. In eigener Kraft, da kommen wir gar nicht dran. Da kommen wir dran wegen der DNA und weil Gott uns mit dieser Liebe immer wieder versorgt. Und diese Liebe erkennt man, ich gebe euch mal drei Echtheitsmerkmale. Erstens, Gottes Liebe besiegt den Hass. Gottes Liebe besiegt den Hass und zwar immer. 1. Johannes 2, Vers 9, wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Und Licht und Finsternis, da haben wir im ersten, zweiten Teil darüber gesprochen, wisst ihr noch, da geht es das Leben im Licht, das heißt in Gemeinschaft mit Gott, eben immer wieder gefüllt mit seiner Liebe. Wer sagt, dass er mit enger Gemeinschaft mit Gott unterwegs ist, aber seinen Bruder hasst, der ist immer noch in der Finsternis. 1. Johannes 4, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Sehr, sehr klare Worte, dass je mehr wir erfüllt sind mit der Liebe Gottes, desto weniger gibt es Raum in unserem Leben für Hass. Was ist eigentlich Hass? Ich glaube, wir haben so ein bisschen gelernt, dieses Wort ein bisschen umzudeuten als Christen. Habe ich so manchmal den Eindruck. Ja? Also ich habe selten bis nie Christen sagen hören, also ich hasse den. Über einen anderen Christen oder anderen Menschen. Weil man weiß ja irgendwie, das gehört sich nicht als Christ, wir hassen nicht. Aber was genau ist denn jetzt Hassen? Wie viel Antipathie kann ich empfinden, bevor ich über Hass rede? Wo ist denn da die Grenze? Ich glaube, Hass ist, wenn wir andere Menschen ablehnen. Nicht alleine das, was sie tun. Es gibt Menschen, die tun Dinge, die sind abzulehnen. Sondern wenn ich den Menschen ablehne. Das heißt, wenn ich ihn auf seine Schwächen reduziere. Wenn ich nicht nur kritisch bin gegenüber dem, was er da tut, sondern wenn ich ihn darauf reduziere. Also da ist einer, der hat mich dreimal nicht begrüßt. Ja, in der Gemeinde. Und nun bin ich richtig, den kann ich nicht leiden. Der ist so unsympathisch. Wer ist das? Das ist der, der nie grüßt. Das ist alles, was es noch über diesen Menschen zu sagen gibt. Das, was er dir angetan hat, darauf reduziert zu werden. Das ist das Spielchen, was der Teufel treibt. Er wird immer versuchen, dich auf deine schwächsten Seiten zu reduzieren. Gott sieht dich in deinem vollen Potenzial, mit den Augen voller Liebe. Der Teufel ist ein Verkläger, so nennt ihn die Bibel. Er ist ein Verkläger. Und wenn du ein Verkläger bist, wenn du Menschen ablehnst, dann ist das Hass, ganz egal, wie wir das nennen. Wenn wir uns weigern, Christus in ihnen zu sehen. Ich finde, das ist so eine wichtige Wahrheit, daran will ich mich immer wieder erinnern, jeden Einzelnen von euch, jeden Christen, den ich begegne, Christus in ihnen zu sehen. Paulus schreibt einen Brief an die Korinther, die feiern ihr Abendmahl, was ja eine Feier unserer Liebe und Einheit ist, auch als Gemeinde. Aber die sind so schrecklich gemein zueinander, da passieren solche Ungerechtigkeiten. Und Paulus sagt, einige von euch sind sogar krank geworden, weil ihr nicht gelernt habt, den Leib des Herrn zu unterscheiden. Und der Leib des Herrn ist nicht ein Stück Knäckebrot oder ein kleines Ding mit Saft drin. Der Leib des Herrn ist der Bruder, deine Schwester, die neben dir sitzt. Das nicht zu unterscheiden, das ist mein Bruder. Das ist meine Schwester. Wir haben die gleiche Genetik in uns. Und auch wenn es Dinge gibt, die mich nerven. Und ja, Menschen haben manchmal Sachen, die nerven. Sogar ich. Sagst, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Frag Bente. Ja, wir sind ja alle noch nicht fertig. Aber wir reduzieren Menschen nicht darauf. Dostojewski, der brillante Schreiber, hat einmal gesagt, einen Menschen lieben heißt, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Wow. Einen Menschen so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. egal wie böse ein Mensch ist, egal wie verdorben er ist, egal wie egoistisch er ist, egal wie menschenverachtend er ist, jeder Mensch dieser Erde ist mindestens noch eine Ruine der Herrlichkeit Gottes. Wurde er doch in Gottes Ebenbild geschaffen und ist doch Christus für ihn gestorben. Das ist das Erste, was wir heute so auch in Blick auf Gott so jüngerschaftsmäßig mal bedenken können. Liebe besiegt den Hass, und zwar immer. Das zweite Echtheitsmerkmal, Gottes Liebe führt zur Tat. Das ist etwas ganz Wichtiges, gerade wenn es so um Herrn Goethe geht und um diesen romantischen Liebesbegriff. Gottes Liebe führt zur Tat. Da lesen wir in 1. Johannes 4, Vers 10, darin besteht die Liebe. Aufpassen, worin besteht die Liebe? Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Gottes Liebe ist ganz praktisch. Als Gott sah, dass die Menschen verloren waren, seine geliebten Menschen, da hat er uns nicht ein Gedichtband geschickt und hat in wunderschönen Reimen gesagt, wie toll er uns findet. Er hat seinen Sohn gesandt. Er ist Mensch geworden. Er hat sich ans Kreuz nageln lassen für jeden einzelnen Menschen. Er liebt alle Menschen. Er tat es für jeden Einzelnen. Liebe führt immer zur Tat. Eine Liebe, die auf der Gefühlsebene bleibt, ist vielleicht eine menschliche Liebe maximal, obwohl ich mich selbst da frage, ob das möglich ist. Ja? Liebe führt immer zur Tat. Guck noch mal, dieser 11. Vers. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, wieso? Ich dachte immer, so viel. Nein, so wie es hier gerade beschrieben ist, so praktisch. Dann sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Und zwar genauso praktisch. Liebe bedeutet, dass ich so in dieser Art und Weise dich liebe und praktisch werde. Erste Johannes 3, Vers 17, hier wird das Ganze nochmal unterstrichen. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Wie kann es sein, dass die Liebe Gottes in ihm ist? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Das ist, was Liebe ausmacht. Tat und Wahrheit. Da fange ich mich an, für meine Geschwister zu interessieren. Ja, ich kann mich nicht für jeden in einer großen Gemeinde interessieren, selbstverständlich. Aber deswegen haben wir auch kleine Gruppen. Da sind Jünger Jesu, so wie Jesus seine 12 hatte, so sind wir in einer kleinen Gruppe zusammen. Ja, und da gibt's auch schon mal Leute, die nerven. Es gibt schon mal Leute, die, wenn du die lassen würdest, die würden den ganzen Abend nur alleine reden. Ja. Es gibt Dinge, wo wir lernen müssen, einander zu tragen, einander auszuhalten. Und ich interessiere mich für Menschen. Und wenn ich weiß, er sucht einen Job, ich kann dafür beten, ich kann seine Not mit auf mein Herz nehmen. Es geht also nicht nur um positive Gefühle, sondern es geht um etwas ganz, ganz Praktisches, wenn es die Agape-Liebe Gottes ist. Agape-Liebe Gottes öffnet uns die Augen und wir sehen die Not, die jemand anders leidet. Das ist, was er tun macht. Und übrigens, wenn Johannes sagt, dass wir nicht mit Worten und mit der Zunge lieben sollen, da meint er jetzt nicht, dass ein Kompliment oder ein Zuspruch nicht eine Tat der Liebe ist. Er meint jetzt oberflächliches Geplapper. Ja, wir reden viel von der Liebe, was haben wir uns alle so lieb, und gehen aber ganz anders miteinander um. Das meint er, eine Ermutigung, dem anderen etwas zuzusprechen, dem anderen zu sagen, ey, das steht dir aber gut, dem anderen zu sagen, weißt du, was du heute gesagt hast, das hat mich so gesegnet, einander liebe Sachen zu sagen. Dagegen ist Johannes nicht. Selbstverständlich sind auch das, sind auch solche Worte Taten der Liebe. Und ein drittes und letztes Qualitätsmerkmal. Das erste ist, Liebe besiegt immer den Hass. Das zweite ist, Liebe wird praktisch. Und das dritte ist, Gottes Liebe reicht für alle. Und das ist der Unterschied eben zu Phileo. Das reicht nicht für alle. Nicht jeder Mensch kann mein Freund sein. Nicht nur, weil ich nicht Zeit habe, mit jedem befreundet zu sein, sondern das ist eine andere Art von Liebe. Gottes Liebe reicht grundsätzlich für alle. 1. Johannes 4, 11, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Also nicht nur den einen oder anderen. Wenn ich jetzt sage, du, wie ist das denn so in deiner Jüngerschaft, wenn du an deine Gemeinde denkst? liebst du alle? Und du sagst, nee, ich bin dann noch unterwegs, so zwei, drei, die schon. Ne? Der Rest ist noch schwierig und so. Wunderbar, das ist Phileo, das ist okay. Aber Liebe Gottes ist eine Liebe, die, wenn wir die Bergpredigt leben, bis zur Feindesliebe. Das ist ja für uns menschlich überhaupt nicht nachvollziehbar. Ein Mensch steht vor uns, hat schreckliche Dinge getan, beraubt uns, bedroht uns. Und bis dahin können wir lieben, genetisch. Das ist die Liebe Gottes. Sie reicht für alle. Nicht nur für Menschen oder Christen, die mir liegen. Ich suche mir auch nicht unbedingt einen Hauskreis, wo man so mein Niveau hat. Es ist manchmal ganz spannend, in einer Gruppe zu sein von Christen, wo die Menschen ganz anders sind als du. Ja, ganz völlig anders sind als du. Und du merkst, wie die Liebe Gottes zum Tragen kommt und wie Gott Menschen miteinander verbindet. Freundschaft ist ganz, ganz wichtig. Einen Menschen zu haben, dem du alles sagen kannst, anvertrauen kannst. Was für ein Geschenk, ist aber nicht das, worüber wir gerade reden. Die Agape-Liebe Gottes reicht eben für alle. Paulus sagt in Kolosser 1, Vers 4, wir haben gehört von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. So, in einem Atemzug. Glaube an Jesus Christus, Liebe zu allen Heiligen. Und wenn du jetzt sitzt unter dieser Verkündigung und du fühlst dich so ein bisschen unter Druck, dann ist es genau das, was ich nicht wollte. Dann ist genau das, was diese Predigt nicht will, sondern es bleibt dabei. Wir bekennen die Genetik Gottes ist in uns und wir suchen die Gemeinschaft mit Gott und lassen uns mit Liebe füllen. Es geht nicht um Leistung. Es geht nur um Glaube. Dass wir im Glauben Schritte machen, im Glauben losgehen. Liebe führt zur Tat, Liebe reicht für alle. Auch für die Schwierigen, die Armen, die Unattraktiven, auch für die, die überall gesehen werden, die überall übersehen werden. Es gibt so Menschen, die haben es nicht leicht. Und die sind auch nicht leicht manchmal auszuhalten. Wäre es nicht schön, wenn man sagen könnte, die kommen gerne zur K3 oder die gehen sehr gerne in eine christliche Gemeinde, weil das ein Ort ist, wo sie gesehen werden. Ja? Wenn du eine Gemeinde hast mit vielen seltsamen Leuten, sehr seltsamen Leuten, dann hast du meistens eine Gemeinde, die sehr evangelistisch ist, die sehr offene Türen hat, die alle möglichen Leute mitbringt. Das Reich Gottes ist für die Armen, ist für die, die nicht klarkommen. Ein Mensch, der Multimillionär ist und dem es super geht, beruflich, Familie, alles, das sind sehr oft nicht die Leute, die sich bekehren. Ja? Jemand sagte mal, als ich meinen Medientisch in einer Gemeinde aufbaute, er sagte, kannst du ruhig bis morgen liegen lassen, hier kommt ja nicht weg, kommt ja nichts weg. Und ich sagte, auch schade. Und er guckte mich dann so komisch an und ich sagte, ja, ich glaube, in einer Gemeinde, wo am Büchertisch geklaut wird, die machen irgendwas richtig. Da hast du nicht nur Zweit- und Drittgenerationschristen, die ja niemals am Büchertisch klauen würden. Ich meine, hallo, sondern da hast du vielleicht ganz, ganz neue. Ja, wisst ihr, wenn man nicht so geprägt ist, ich habe von einem Bibelschüler gehört, der machte eine theologische Ausbildung und der war im dritten Jahr. Und dann hatten sie so einen kleinen Studentengottesdienst und der hatte eine ethnische Abstammung von einem Volk, die manchmal ein anderes Verhältnis haben zu Eigentumsfragen, um das mal nett zu sagen. Und da sagte er, ich möchte ein Zeugnis sagen, ich war gestern im Supermarkt und habe dann einiges aufs Band gelegt und hatte auch einiges aber schon in der Tasche. Und auf einmal hörte ich die Stimme des Heiligen Geistes, der sagte, das ist, was ich meinte mit, du sollst nicht stehlen. Ich sagte, oh danke Jesus, ich nahm es raus, ich habe dafür, wir reden von einem, der seit 3 Jahren Theologie studiert. Ja, so, manchmal braucht's eine Weile. Also ich würde gerne zu einer Gemeinde gehören, wo am Büchertisch geklaut würde. Also ich möchte euch nicht Mut machen, in eurer Heiligung rückwärts zu schreiten. Das wäre ein Missverständnis. Sondern ich möchte uns Mut machen, in unseren Hauskreisen und in unseren Gottesdiensten schräge Menschen, kaputte Menschen, fehlgeprägte Menschen mit Liebe zu ertragen und ihnen ein Zuhause zu geben. Weil das ist nämlich genau, was die Liebe Gottes von menschlicher Sympathie unterscheidet. Es reicht für alle. Wie genial ist das denn? Wir dürfen in Liebesgemeinschaft miteinander als Gemeinde unterwegs sein und darin immer weiter wachsen und wirklich ein Ort der Liebe, ein Ort der Sicherheit werden. Das ist die Bestimmung der Gemeinde Jesu. Hallo,
Ich freue mich, dass du dir meine Predigt angehört hast und ich hoffe so sehr, dass was für dich dabei war, was dich gestärkt hat für dein Glaubensleben. Wir bauen hier auf dieser Seite meine Prediathek auf und stellen das gerne kostenlos zur Verfügung und hoffen, dass es ganz vielen Menschen zum Segen wird. Ich habe eine Bitte und die möchte ich einfach gerne äußern. Wenn du möchtest, ich würde mich riesig freuen, wenn du uns unterstützen könntest in unserem Kampf gegen Kinderprostitution auf der ganzen Welt. Das ist mir ein großes Herzensanliegen. Deshalb habe ich Schlussstrich gegründet. Und die Informationen findest du hier. Und sei dabei und hilf uns, was wirklich Gutes zu tun. Ganz, ganz herzlichen Dank.